Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Mit dem Wort Ich verbinde ich die Hoffnung auf die Einheit meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich denke an Sigmund Freud, der das Ich in gewisser Weise glaubte, entzaubern zu müssen, und an die idealistischen Philosophen, die darauf beharrten, dass letzten Endes das Ich nicht hintergehbar ist. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, wenngleich ich einräume, dass die Art und Weise, wie unsere Identität gebildet wird, vor allem von sozialen Umständen abhängig ist.
Micha Brumlik denkt darüber nach, was das Ich bedeutet. Es ist nicht hintergehbar. Jetzt ist der Erziehungswissenschaftler, Philosoph und eloquente Publizist im Alter von 78 Jahren gestorben. Gleich werden wir an ihn erinnern. Außerdem berichten wir von einer Uni-Besetzung an der TU Berlin durch linke jüdische Studierende. Und wir besuchen Benin City in Nigeria. Dort sollte am Wochenende ein Museum eröffnet werden, das Geschichte und Gegenwart afrikanischer Kunst neu erzählen wollte. Doch Proteste haben die Eröffnung verhindert. Über die Hintergründe werden wir sprechen. Micha Brumlik, er war Erziehungswissenschaftler, Philosoph und Publizist, der Sohn jüdischer Eltern, hatte sich in vielen öffentlichen Debatten zu Wort gemeldet, ein jüdischer Intellektueller, der sich zeitlebens gegen Antisemitismus eingesetzt hat. In Heidelberg und Frankfurt hat er Erziehungswissenschaften gelehrt. Von 2000 bis 2005 war er Direktor des Fritz-Bauer-Instituts. Jetzt ist Brumlik im Alter von 78 Jahren gestorben. An ihn erinnern möchte ich nun im Gespräch mit dem Publizisten Heribert Prantl. Er ist am Telefon. Herr Prantl, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Brumlik oft erlebt. Was waren das denn für Diskussionen, die er da geführt hat? Mit welchem Temperament ist er aufgetreten?
Er war ein glänzender Diskutant. Wirklich sowohl sprachlich als auch intellektuell jemand, der ganz außergewöhnlich war. Scharfsinnig, unabhängig, klug. Und dazu kommt eigentlich der Habitus, dieser leicht nasale Bariton, der mich immer ein bisschen an Bob Dylan erinnert hat. Natürlich hat er nicht gesungen, er hat geredet, aber wäre er sprechsingend gewesen und Gitarre begleitet, dann hätte man an Bob Dylan denken können.
Und dann auch immer mit einem hessischen Akzent.
Ja, mit sprühender Intellektualität, das muss man wirklich sagen.
Micha Brumlik war dogmatisch nicht festgelegt, sondern stets bemüht, die Argumente des anderen ernst zu nehmen, auch wenn er gegenteiliger Ansicht war. Das hat der Historiker Julius Schöps über Brumlik gesagt. Das klingt so, als habe Brumlik zwischen unterschiedlichen Positionen auch moderiert, vermittelt. Haben Sie das auch so erlebt?
Eigentlich nicht so sehr. Ich fand ihn wirklich glänzend widersprechend. Er war sehr, sehr nett im Umgang. Aber das hinderte ihn nicht daran, massiv, wirklich massiv zu widersprechen und die Klingen zu kreuzen. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, er kreuzt die Klingen, sowohl verbal als auch intellektuell. Und er war auch jemand, bei dem man die Arbeitswut spürte. Und trotzdem hat er ganz strikt auf das Wochenende geachtet. Hat Samstag und Sonntag stand er nicht zur Verfügung, außer es war etwas Außergewöhnliches. Er hat auch gewusst, wann er Ruhe halten mag. Mhm. Das hat mich beeindruckt, als jemand, der sozusagen selber kontinuierlich dahin arbeitet. Er hat auch bei aller Intellektualität, bei allem Klingenkreuzen gewusst, wann Schluss ist.
Er war ungemein produktiv. Welche Themen haben denn Micha Brumlik beschäftigt?
Nun ja, war natürlich ein großer Philosoph. Er hat dann den Bezug zum Judentum gefunden. Er hat die Geistesgrößen von Kant über Fichte bis Marx nicht einfach nur des Antisemitismus geziehen, sondern auch das hochkomplexe Geflecht zwischen Judenhass und Hochachtung beleuchtet. Also in dem Bereich der Philosophen, der Heilslehren, wenn es um Heidegger geht, wenn es um die Präsentation von Bildungswissen ging, um deutschen Geist und Judenhass, das konnte er wirklich mit analytischer Hochleistung präsentieren. Mhm. Das war nie ein selbstverliebtes Bildungswissen. Er war keiner, der kokett tat, aber er war wirklich auf eine unaufdringliche Weise, und das habe ich an ihm wirklich geschätzt, er war auf eine unaufdringliche Weise gelehrt.
In jungen Jahren war er überzeugter Zionist. In Israel hat er eine Zeit lang gelebt und dann hat er sich aber vom Zionismus abgewendet und wurde überzeugter Antizionist. Welche Entwicklung hat er da vielleicht durchgemacht? Überrascht Sie das so im Nachhinein, ein solches widersprüchliches Verhalten?
Ja, es ist wirklich widersprüchlich, aber zugleich passt es zu ihm. Er war nicht festgelegt auf eine bestimmte Geisteshaltung, auf eine bestimmte Ausrichtung. Er konnte wechseln, er war sehr beweglich im Kopf und im Habitus. Und die Entwicklung, die Sie schildern, passt eigentlich dazu. Es ist eine echte Entwicklung.
Ich hatte es gesagt, er hat 5 Jahre lang das Fritz-Bauer-Institut geleitet, das wissenschaftlich ja die Shoah aufarbeitet. Wie hat denn Brumlik die deutsche Erinnerungskultur geprägt? Kann man das irgendwie in 2, 3 Sätzen beschreiben? Da war er ja ganz wichtige Figur natürlich.
Er war eine wichtige Figur. Als Direktor des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts hat er wirklich verschüttete Geschichte nach Kräften freigelegt. Er hat die jüdische Erinnerung wirklich den Menschen nahegebracht. Er konnte erzählen, er konnte vermitteln, er konnte die Relevanz dartun. In all den Dingen war er wirklich große Klasse und großartig im Schildern.
Und er hat auch den Holocaust mit der Kolonialgeschichte verbunden. Das war ja gerade in den vergangenen Jahren, seinen letzten Jahren ja auch ein großes Thema für ihn, der Postkolonialismus.
Ja, und er hat auch da immer die persönlichen Bezüge dazu gefunden, und zwar auf sehr uneitle Weise. Wenn ich mich daran erinnere, er hat einmal mit knapp 50 Jahren, also vor fast 30 Jahren, so eine Art Biografie geschrieben, Kein Weg als Deutscher und Jude, eine bundesrepublikanische Erfahrung, eine Autobiografie mit 50, in der er seine Erfahrungen als Kind jüdischer Remigranten beschrieben hat. Und das war doch etwas Außergewöhnliches, mit knapp 50 eine Autobiografie zu schreiben, aber trotzdem nicht eitel zu wirken.
Ich habe im Archiv einen O-Ton von Brumlik von 2008 herausgesucht. Darin sagt Brumlik, die Einrichtung eines Antisemitismusbeauftragten sei zu kurz gedacht. Das hat er gesagt.
Wenn überhaupt, dann gibt es in Deutschland so etwas wie eine rassistische, eine extremistische, eine sexistische, ausländerfeindliche und damit natürlich auch antisemitische Stimmung. Und es wäre sicher besser und sinnvoller gewesen, wenn man, wenn überhaupt, so etwas wie einen Bundesbeauftragten für Rassismus und Sexismus eingerichtet hätte. Nun, 70 Jahre nach der Reichspogromnacht einzig und alleine einen Antisemitismusbeauftragten einzurichten, scheint mir angesichts sonstiger Probleme in diesem Bereich nicht sonderlich sinnvoll zu sein.
Das also hat Mischa Brumlik 2008 gesagt. Was sagt uns denn, Herr Prammel, so ein 17 Jahre altes Tondokument? War das damals vielleicht doch ein bisschen zu kurz gedacht auch von Mischa Brumlik?
Ich glaube, er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt, weil er ja nicht nur die Angriffe auf Juden immer wieder in den Vordergrund geschoben. Er hat den Fremdenhass, die Art und Weise, wie man in Deutschland mit Migranten umgeht, immer wieder in den Vordergrund gestellt, immer wieder angeprangert. Er hat es sozusagen in die Fremden- und Ausländerfeindlichkeit und in den allgemeinen Rassismus eingeordnet. Das war schon beeindruckend.
Zum Tod des Erziehungswissenschaftlers und Philosophen Mischa Brumlik war das der Publizist Herbert Prantl. Herr Prantl, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen. Guten Abend.
Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass an Universitäten nicht nur einfach nur brav studiert wird. Dort wird auch diskutiert und gestritten über Politik, über die Gesellschaft, über Fragen, die da gestellt werden, Gewissheiten, die werden in Frage gestellt. Es wird provoziert und manchmal wird es auch heftig. Das muss die Gesellschaft einfach aushalten. Jetzt gibt es wieder Unruhe an einer Berliner Uni, an der TU. Nämlich haben Studierende Räume des Allgemeinen Studierendenbundes ASTA besetzt, um auf antisemitische Tendenzen und Terrorglorifizierung aufmerksam zu machen. Johannes Kulms hat einige Aktivisti gesprochen.
Im Treppenhaus des Allgemeinen Studierendenausschusses riecht es nach Zigarette. Die Wände sind voller Plakate und Aufkleber. Im ersten Stock liegt das Plenarium, wo der ASTA normalerweise tagt. Doch bevor das frisch gewählte Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung am Montag hier zusammenkommen konnte, besetzte eine Gruppe den Raum. Einen Tag später stehen die Tische kreuz und quer im Plenarsaal herum. Darauf stehen Wasserflaschen, Kaffeekannen und Obst und viele Stapel mit Flyern. An einer Stellwand hängt eine Regenbogenflagge mit Davidstern, an einer anderen eine Transflagge mit Davidstern.
Ja, wir besetzen den ASTA, um Raum für jüdische Studierende zu schaffen und auch um antisemitismuskritische Stimmen einen Raum zu geben.
Annika heißt in Wirklichkeit anders. Wie auch anderen Mitgliedern der Gruppe ist es ihr wichtig, ihre Identität zu schützen. Die 24-Jährige sagt, dass sie an der TU studiere.
Hier haben sich jetzt ein paar antisemitismuskritische Studis zusammengefunden und auch ein paar jüdische Studierende der TU Berlin, die halt selber schon zum Teil auch sich woanders einsetzen gegen Antisemitismus, aber sich dann hier so zusammengefunden haben, weil man lernt sich relativ schnell kennen, wenn man was macht auf dem Campus. Der Campus ist nicht so groß.
Auslöser für die Aktion war der 28. Oktober. An diesem Tag, vor knapp 2 Wochen, kam das Studierendenparlament zu seiner ersten Sitzung zusammen und wählte dort die ReferentInnen des ASTAs, der sich als eine Art Regierung der Studierendenschaft versteht. Doch unter den neu gewählten ASTA-ReferentInnen seien auch Personen, die Mitglied seien in antisemitischen und autoritären Gruppen und die die Terrororganisation Hamas glorifizieren und die Gewalt des 7. Oktober 2023 befürworten, so die Kritik der Besetzergruppe. Zudem wirft sie einzelnen gewählten ASTA-ReferentInnen auch vor, für gewalttätige Aktionen auf dem Berliner TU-Campus verantwortlich zu sein. Die Besetzergruppe fordert nicht nur ein Umdenken beim ASTA, sondern auch ein stärkeres Eintreten an der gesamten Technischen Universität Berlin gegen Antisemitismus. Es sei klar, sagt Annika,
dass jüdische Studierende halt wirklich vom Campus gedrängt werden, eher auf eine subtile Weise.
Am Abend reagiert der ASTA der Berliner TU mit einer Pressemitteilung. Den pauschalen Vorwürfen der Besetzergruppe fehle jede sachliche Grundlage, da der ASTA zum Zeitpunkt der Besetzung noch nicht im Amt war und somit keine Beschlüsse verantworten konnte, heißt es in der Pressemitteilung. Die frisch gewählten ReferentInnen der Studierendenvertretung sehen in der Aktion eine politische Instrumentalisierung, eben weil die schwerwiegenden Anschuldigungen bereits vor der offiziellen Amtsübernahme erhoben wurden. 2 ASTA-Referenten erklären sich zu einem telefonischen Hintergrundgespräch mit dem Deutschlandradio bereit, unter der Bedingung, dass nicht wörtlich zitiert wird. In dem Gespräch weisen sie den Vorwurf zurück, dass es in ihren Reihen Mitglieder gibt, die Hamas glorifizieren bzw. den 7. Oktober 2023 verharmlosen. Zudem nehmen sie Stellung zu den Forderungen der Besetzergruppe und betonen, dass es keine antisemitischen Veranstaltungen auf dem Campus gebe und der ASTA auch keine antisemitischen Gruppen finanziere. Die beiden Referenten machen auch deutlich, dass sie gesprächsbereit seien und dass sich alle Studierende, also auch jüdische, wohlfühlen sollen an der TU. Und es wird auch betont, dass die Besetzergruppe nicht geräumt werden soll. Wie lange die Besetzung noch andauern wird, kann Annika nicht sagen.
Da sind wir tatsächlich jetzt noch am Überlegen, einfach aus Sicht der Kapazitäten, die man hat. Da wir ja auch alle Studierende sind, die sich mit ihrem Studium beschäftigen müssen und auch irgendwie die meisten haben einen Job nebenbei noch.
Die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, ließ eine Interviewanfrage dieses Senders unbeantwortet. Sie will in wenigen Tagen in ihrem Amt bestätigt werden und sieht sich schon länger Vorwürfen ausgesetzt, zu wenig gegen Antisemitismus auf dem Campus zu unternehmen. Natürlich sorge die Situation im Nahen Osten weiterhin für reichlich Gesprächsstoff an der Technischen Universität, sagt Lars. Der 24-Jährige studiert hier im Master Wirtschaftsinformatik und findet, dass die Diskussionen auf dem Campus im Großen und Ganzen fair verlaufen. Antisemitismus habe er an der TU noch nicht beobachtet.
In meinem Empfinden hat so Kritik an dem, was Israel gerade macht, halt nichts mit Antisemitismus zu tun. Also man kann ja einerseits gegen Antisemitismus sein, aber trotzdem Israel kritisch gegenüberstehen.
Die beiden Transparente, die seit Montag an der Fensterfront des ASTA-Gebäudes hängen, hat Lars bisher noch nicht bemerkt. Auf einem steht die Forderung Davidstern statt Hamas-Dreieck. Das andere zeigt die Parole We Fight Antisemitism, ASTA das Not. Dass die Banner von einer Gruppe Studierender aufgehängt wurden, die den ASTA-Plenarsaal besetzen und einen Schutzraum schaffen wollen für jüdische Studierende, hat Lars noch nicht mitbekommen. Ähnlich geht es einem Kommilitonen Lennart.
Also aus meiner Position würde ich mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie das zu sagen, es ist eine unberechtigte Kritik, sondern sobald diese betroffenen Personen das halt so empfinden und sich dafür einsetzen, dass es hier so einen Schutzraum gibt oder eben das Gefühl bei denen aufkommt, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Das ist sicherlich eine Kritik und eine Position, die man als allererstes mal ernst nehmen muss.
Linke jüdische Studierende besetzen Räume des ASTA an der Technischen Universität in Berlin. Eine Reportage war das von Johannes Kulms.
Fazit.
Benin City, die ehemalige Hauptstadt des Königreichs Benin, ist heute die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Edo. Die Metropole gilt als eines der kulturellen Zentren Westafrikas. Seit 2020 arbeiten dort nigerianische, westafrikanische und internationale Akteure daran, das Museum of West African Art, das MOWA, zu entwickeln. Es will nicht nur Schauplatz für Kunst sein, sondern auch Forschungszentrum, Archiv und Begegnungsort. Das Museum ist Teil eines umfassenden Projekts, das die Geschichte und Gegenwart afrikanischer Kunst neu erzählen soll und steht zugleich im Zentrum der Debatte um die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen. Wir haben darüber häufiger berichtet. Das MOWA ist damit auch ein Symbol für kulturelle Selbstbestimmung, aber auch für internationale Zusammenarbeit. Das Museum sollte eigentlich an diesem Wochenende eröffnet werden, doch die Eröffnungsveranstaltungen wurden von Protestierenden unterbrochen und die Eröffnung wurde schließlich abgebrochen. Für Fazit war die Kulturjournalistin Hilka Dirks an diesem Wochenende in Benin City. Sie ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Frau Dirks, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was genau ist an diesem Eröffnungstag passiert?
Der startete erst ganz friedlich. Es war wirklich beeindruckend, wie glücklich eigentlich alle Menschen in dieser tatsächlich auch sehr schön zart, rosa, rötlich leuchtenden Architektur auf diesem Museumscampus standen. Das Gebäude ist entworfen worden vom britischen Architekten David Ajaye. Das war ein langer Prozess und wirklich alle waren da sehr glücklich. Es hatten sich alle auf diesem Gelände versammelt. Langsam begann da so ein bisschen das Programm. Das Museum hatte ganze Öffnungstage geplant, auch für die Öffentlichkeit. Kinderprogramm, Führung durch die Stadt, durch Künstlerateliers. Und während die Eröffnungsreden im Atrium des Gebäudes begannen auch draußen Proteste. Demonstrierende sind auf das Gelände eingedrungen vom Museum und begannen dort ein bisschen zu randalieren. Es waren gar nicht so viele Leute, vielleicht so 30 Menschen, würde ich sagen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Veranstaltung dann jedoch abgebrochen. Und ja, nach einer Zeit abwarten wurden wir dann durch den Hinterausgang hinausgeleitet. Und leider wurden auch die Veranstaltungen für die restlichen Tage erstmal komplett abgesagt.
Hinter diesen Protesten steckt ja offenbar auch ein Konflikt mit dem politischen und rituellen Oberhaupt von Benin. Worum geht es denn in diesem zugrunde liegenden Streit?
Genau, der Ober ist gar nicht mehr so sehr das politische Oberhaupt. Das ist quasi der König von Benin, auch aus der Benin-Dynastie, der Nachfahre. Und er hat keine aktive politische Kraft mehr. Trotzdem ist sein Einfluss sehr groß in der Region und auch in der Bevölkerung. Die Bevölkerung fühlt sich doch sehr auch mit dem Königshaus verbunden. Und die Situation dort ist ein bisschen verworren, habe ich das Gefühl, sehr kompliziert. Und es ist auch nicht immer ganz überprüfbar, wie objektiv jetzt die Aussagen sind, die man da so als Gast bekommt. Das MOWA an sich spielt eine wichtige Rolle in den Restitutionsdebatten in den letzten Jahren. Und viele internationale Akteure und Investoren sind beteiligt. Auch Deutschland hat 4,9 Millionen Euro dazu gegeben. Das haben Sie hier auch öfter berichtet. Auch das British Museum oder Stiftungen wie die Getty Foundation sind dabei. Und das Ganze sollte eben ein Leuchtturmprojekt für die Region werden, welches die kulturelle Herkunft Westafrikas, insbesondere eben mit der Aufbewahrung von geraubten Artefakten, die zurückkommen sollten nach Afrika, mit westafrikanischen Zukunft verbinden sollte. Und 2023 sprach die nigerianische Regierung eben diese Benin-Bronzen dem Ober-Evoir II zu, als Eigentum des Königshauses von Benin. Und der möchte sie halt in einem eigenen Palastmuseum zeigen. Und jetzt wird das irgendwie sehr verquickungsreich. Das MOWA hat gar keinen Anspruch. Es hat sich aber bereit erklärt gehabt, sie auszustellen. Der Ober hat das Gefühl, ihm wird was weggenommen. Es ist viele Interessen. Ein alter Machtkonflikt auch, glaube ich.
Das MOWA war ja ursprünglich als unabhängige, gemeinnützige Institution geplant, wenn ich das richtig weiß. Warum ist denn jetzt diese Unabhängigkeit so umstritten?
Es gibt sozusagen sogar einen gewissen finanziellen Anteil, den die nigerianische Regierung dazu gesteuert hat zu der Gründung des Museums. Es war auch jedoch mit der Regierung abgesprochen, dass es eben unabhängig ist, um eben nicht den politischen Willen wechselnder Staatsoberhäupter oder eben auch Gouverneure des Bundesstaats ausgesetzt zu sein. Nun hat innerhalb dieses fünfjährigen Prozesses der Gouverneur gewechselt. Der jetzige Gouverneur ist nicht mehr derjenige, der das Projekt angestoßen hat. Er steht auch dem Ober näher und ist nun auch eigentlich der Meinung oder findet es nicht so unterstützenswert, dass quasi ein Projekt, das auch mit nigerianischem Geld finanziert wurde, eben nicht auch in Regierungshand ist. Um diesen Interessenskonflikt dahingehend dann auch weiterhin zu vermeiden, betonte das MOWA auch noch öfter in den letzten Jahren und auch gestern nochmal in der Pressemitteilung eben eigentlich seinen Fokus schon seit 2021 auf Zukunft, auf Bildung und auch auf Ausbildung. Das Ganze hat auch ein Zentrum für Archäologie und ein Ausbildungszentrum für Kuratoren angegliedert. Und ich habe auch den Direktor Philipp Ihenacho dazu gefragt.
Wir haben den Beteiligten die Möglichkeit gegeben, eine Lösung zu finden. Ich denke, wir wussten von Anfang an, dass eine der größten Herausforderungen im Westen darin besteht, dass sich die Menschen sehr darauf konzentrieren, die Objekte zurückzugeben. Aber wir müssen hier eine Diskussion darüber führen, wohin die Objekte gehen und wie sie gepflegt werden und so weiter. Und eins ist sicher, wir als unabhängige Stiftung, die vor 3-4 Jahren gegründet wurde, haben keinerlei Anspruch auf Objekte. Wir können Objekte aufbewahren. Wir können mit den Eigentümern der Objekte zusammenarbeiten, aber wir können keinen Anspruch auf diese Objekte erheben.
Das also sagt Philipp Ichenachu, der Direktor des MOVA in Benin City. Frau Dirks, Sie haben es gesagt, das Museum soll also nicht nur ein Ort der Rückgabe sein, sondern auch ein Ort für die Zukunft. Was würde man denn dort sehen, wenn denn das Museum eröffnet wäre?
Wenn man da reinkommt, sieht man erstmal so ein bisschen wie ein Schaulager. Es gibt große Glasfronten, hinter denen befinden sich Lagerregalen und in denen sind historische Objekte ausgestellt. Gefäße, Masken, Skulpturen und was wirklich schön gemacht ist, die wurden alle 3D gescannt und es gibt Bildschirme davor, an denen man quasi interaktiv die Objekte anklicken kann und sie wie aus dem Schrank holen kann, um sie umzudrehen und von allen Seiten zu betrachten, mit sehr viel Informationen zu den jeweiligen Ausstellungsstücken. Das ist wirklich sehr aufwendig. Und dann gibt es eben eine große kontemporäre Ausstellung. Das ist quasi eine Fortführung oder Wiederaufnahme des nigerianischen Pavillons, auch der letzten Biennale, der diverse zeitgenössische Positionen zeigt und den Titel Nigeria Imaginary Homecoming trägt.
Also das Museum ist nicht eröffnet, aber Sie hatten die Gelegenheit, das vorab zu besuchen.
Genau, am Anfang, den ersten 1,5 Stunden war es auf und da konnten wir, bevor sozusagen die Proteste Stand.
Wie kann das denn jetzt weitergehen? Ist da irgendeine Lösung dieses ja verkorksten, verflixten Konflikts irgendwie in Aussicht?
Ich denke und ich hoffe, es war ganz interessant, auch mit anderen Menschen zu sprechen, auch europäischen Beteiligten, die seit irgendwie als Partner, als Kulturpartner seit Jahren dieses Projekt betreuen oder die das auch nochmal einschätzten und sagten, naja, manche Konflikte sind vielleicht auch ein bisschen symbolisch. Und ich habe auch nochmal den Direktor Philipp Ichenachu danach gefragt.
Es ist peinlich für Nigeria. Es ist peinlich für uns. Aber wir sind optimistisch, dass diese Probleme gelöst werden. Ich denke, manchmal braucht man einen Katalysator, damit die Leute sagen, okay, jetzt müssen wir das Problem lösen. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, mit einigen Leuten in einen Dialog zu treten. Dieser Dialog ist jedoch schwierig.
Der Direktor des MOVA, Philipp Ichenachu. Die Eröffnung des Museums in Benin City, das MOVA. Diese Eröffnung wurde abgebrochen. Über die Ereignisse und die vertrackte Situation dort hat uns Hilka Dirks berichtet. Frau Dirks, Dankeschön. Guten Abend.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Es ist das erste Gerichtsurteil dieser Art in Europa und es könnte die Kreativbranche nachhaltig verändern. Der ChatGPT-Betreiber OpenAI darf Liedtexte nicht ohne Lizenz nutzen. Das hat das Landgericht München heute entschieden. Bei 9 bekannten Liedern wurden dem Gericht zufolge Urheberrechte verletzt. Die Musikrechtegesellschaft GEMA hatte dagegen geklagt, dass in den Trainingsdaten von ChatGPT deutsche Songtexte aufgetaucht sind, etwa aus Liedern von Helene Fischer, Herbert Grönemeyer oder von der Band Zweiraumwohnung. Das Münchner Gericht verurteilte OpenAI zu Schadenersatz und dazu, Informationen über die Nutzung und damit erzielte Erträge herauszugeben. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Urteil noch weitere Instanzen beschäftigen wird. Die heutige Gerichtsentscheidung könnte Auswirkungen weit über Liedtexte hinaus haben, glaubt der Musikjournalist Christopher Kornels. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Die GEMA hat von Anfang an von einem Grundsatzverfahren gesprochen, also da soll Rechtssicherheit geschaffen werden, was dann übrigens auch für den Rest der Musikwelt gut ist, weil sich andere auf dieses Urteil berufen können. Die Argumentation ist ja, ihr verwendet unsere Musik, also unser Urheberrecht, und macht damit Geld, uns steht also ein Teil der Einnahmen zu. Und dieses Urteil bekräftigt die GEMA bzw. auch andere in solchen Forderungen.
Der Musikjournalist Christopher Kornels. Das syrische Nationalmuseum in Damaskus ist bestohlen worden. Noch ist unklar, um wie viele und welche Objekte es sich genau handelt. Unterschiedliche syrische Medien berichten von antiken Statuen oder Goldbarren. Das Museum wurde vorübergehend geschlossen. Es liegt im Zentrum von Damaskus, ist das größte des Landes und beherbergt Altertümer von unschätzbarem Wert. Das Comic-Festival von Angoulême gilt als bedeutendste Veranstaltung dieser Art in Europa. Nun warnen 20 bekannte internationale Comic-Zeichner und Zeichnerinnen, das Festival stehe vor dem Aus. In der französischen Zeitung L'Humanité veröffentlichten sie einen Aufruf. Alle Unterzeichner, unter ihnen der US-Amerikaner Art Spiegelman, hatten in der Vergangenheit den großen Preis des Festivals von Angoulême gewonnen. Die Comic-Künstler kritisieren, dass das Festival Skandale, Kommunikationsfehler und mangelnden Ehrgeiz anhäufe. Sie fordern den Rückzug des langjährigen Festivalorganisators. In sozialen Medien hatten sich in den letzten Tagen Aufrufe zum Boykott des Festivals von Angoulême gehäuft. Der iranische Schauspieler Homayoun Ershadi ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Gleich seine erste Filmrolle in Der Geschmack der Kirsche hatte ihn international bekannt gemacht. Der Film des iranischen Regisseurs Abbas Kiarostami wurde 1997 beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Der in Isfahan geborene Homayoun Ershadi hatte vor seiner Filmkarriere Architektur studiert. Er spielte nicht nur in zahlreichen iranischen Filmen mit, sondern auch in einigen Hollywood-Produktionen, etwa in der Romanverfilmung Drachenläufer und in dem Action-Thriller Zero Dark Thirty über die Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden.
Der 20. Präsident der USA hieß James Garfield. Im November 1880 wurde er gewählt und er war allerdings nur wenige Monate im Amt, denn er wurde bei einem Attentat tödlich verletzt. Jetzt gibt es eine Serie über ihn, Death by Lightning. Die ist zu sehen auf Netflix. Das ist nicht die einzige Serie mit prominenter Beteiligung jetzt. Ebenfalls neu ist All's Fair, eine Serie von und mit Kim Kardashian. Wie sie sich macht als Schauspielerin und ob Prominenz für eine gute Serie reicht? Simone Schlosser.
Es ist eine Fußnote der Geschichte, aber eine ziemlich unterhaltsame. Zumindest, wie es die Serie erzählt. Sie beginnt mit einer Tafel, auf der steht: Das ist eine wahre Geschichte. Über zwei Männer, die die Welt vergessen hat. Der eine war Präsident, der andere hat ihn erschossen. Damit ist der Ton für die Serie gesetzt. Death by Lightning ist ein Politdrama mit Witz. Eine kurzweilige, spannende, pointierte Miniserie. Ob das zur Tragik der Ereignisse passt, darüber lässt sich streiten. Aber fangen wir vorne an.
Was kann ich für Sie tun, Mr.
Gitto, mein Name ist Gitto und ich wünsche mir nur eins, Sir. Ich möchte Ihr Freund sein.
Die Hauptfiguren sind James Garfield, gespielt von Hollywood-Star Michael Shannon, der bereits mehrfach für einen Oscar nominiert war, und sein Attentäter Charles Gitto. Beide könnten kaum unterschiedlicher sein. James Garfield ist ein Idealist, ein Kriegsveteran, Familienvater. Er kämpft für die Rechte der Schwarzen, gegen Korruption und will eine Reform anstoßen, nach der politische Posten endlich nach Können vergeben werden und nicht nach Beziehungen. James Garfield ist ein Republikaner, der aber für alles steht, was diese Partei heute nicht ist. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass diese Serie gerade jetzt erscheint. Charles Gitto dagegen ist ein geborener Verlierer, der aber in der Illusion lebt, er könne die Welt verändern. Matthew McFadden spielt das einzigartig, wie zuvor schon den Tom in der Erfolgsserie Succession. Charles Gitto ist ein Aufschneider, ein notorischer Lügner, einer, der seine Schwester beklaut und eine Prostituierte dafür bezahlt, damit ihm überhaupt jemand zuhört. Und er ist James Garfields größter Fan. Zumindest zu Beginn.
Mit Ihrer Befürwortung würde ich mich gern anschließen und den Wahlkampf unterstützen und Stimmung für ihn machen.
Haben Sie eine große Anhängerschaft?
Eine moderate, denke ich, bis beachtliche, durch meine Aufsätze und die Vortragsreisen.
Es ist naturgemäß eine männliche Serie. Neben den beiden Hauptfiguren sind diverse andere Stars zu sehen, die man zum Teil kaum wiedererkennt, hinter ihren kunstvollen Bärten. Die Macher geben sich zwar alle Mühe, die Ehefrauen und Geliebten einzubinden, aber am Ende gehören die vier Folgen den Politikern. Denn diese Geschichte ist auch eine Geschichte der Republikanischen Partei. Gerne hätte man mehr erfahren über James Garfield, diesen Ausnahmepolitiker, der seiner Partei damals die Stirn geboten und die Politik verändert hat. Aber es liegt in der Tragik der Ereignisse, dass man sein Leben nur erzählen kann in Verbindung mit dem seines Mörders. Der bekommt dadurch den Ruhm, den er sich immer erhofft hat. Man hätte es gerne verhindert, aber manche Geschichten sind einfach zu gut.
Mordanschläge lassen sich ebenso wenig verhindern, wie vom Blitz erschlagen zu werden. Über beides macht man sich besser keine Gedanken.
Damit zu einer Serie, die man eigentlich ignorieren könnte. Eine sozusagen Randnotiz der Fernsehgeschichte. Wäre da nicht ihre prominente Besetzung und die erstaunliche Behauptung, das Ganze sei feministisch. Es geht um die Serie All's Fair. Eine Mischung aus Sex and the City, The Good Fight und The Real Housewives. In den Hauptrollen unter anderem Kim Kardashian, Glenn Close und Naomi Watts. Sie spielen Anwältinnen in Los Angeles, die sich darauf spezialisiert haben, Frauen bei Scheidungen zu vertreten und damit obszön reich geworden sind.
Heute vor 10 Jahren haben wir uns vom Patriarchat gelöst und etwas Eigenes auf die Beine gestellt.
Auf uns.
Auf uns.
Auf uns.
Die Serie folgt der klassischen Struktur. Jede Folge gibt es einen neuen Fall, dazu die privaten Dramen der Hauptfiguren. Das Problem dabei, nichts daran ist gut. Die Handlung ist simpel, die Dialoge sind plump und es gibt keinerlei Ironie oder doppelten Boden. Zudem propagiert die Serie ein Frauenbild, von dem man eigentlich dachte, dass man zumindest in der Popkultur weiter wäre.
Grace, Ihnen wurde das Herz gebrochen, aber Schätzchen, Sie sehen verdammt gut aus. Respekt, meine Liebe.
All's Fair ist eine Girlboss-Fantasie. Die Figuren sind reich, schön, im Sinne von makellos und sie tragen jede Szene ein anderes Outfit. Mit echter Emanzipation hat das wenig zu tun. Feminismus ist hier reduziert auf Karriere und Status. Eine kapitalistische Erfolgsgeschichte, die ihrem Publikum vorgaukelt, man könne alles schaffen, wenn man sich nur anstrengt. Gerade Naomi Watts müsste es eigentlich besser wissen. Sie hat vor kurzem ein Buch über ihre Wechseljahre veröffentlicht, die für sie bereits mit Ende 30 begonnen haben. Was sie dazu gebracht hat, in dieser Serie mitzuspielen, das weiß wohl nur sie selbst.
Simone Schlosser mit einem Blick auf 2 neue Serien. Die Miniserie Death by Lightning ist zu sehen auf Netflix und die Anwältinnen-Serie All's Fair ist zu sehen auf Disney.
What did you see, Clarice? What did you see?
Lambs. They were screaming.
They were slaughtering the spring lambs. And you ran away?
Anthony Hopkins als Serienmörder und Psychiater Hannibal Lecter im Film Das Schweigen der Lämmer von 1991, hier zusammen mit Jodie Foster als FBI-Agentenanwärterin Clarice Sterling. Diese Rolle ist eine der herausragenden Leistungen dieses so großartigen Schauspielers. Nun mit 87 Jahren hat Sir Anthony Hopkins seine Autobiografie veröffentlicht. We did okay, Kid. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat das Buch gelesen. Frau Burg, hallo, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
We did okay, also so viel wie wir haben das ja ganz gut, ganz okay gemacht. Wir haben uns ganz gut okay geschlagen. Es ist ein schlichter, man könnte auch sagen, ein bescheidener Titel. Wie schreibt denn Hopkins über sich?
Also ich finde, man merkt, was er wirklich für eine Künstlerseele ist. Er macht auch Musik, er zeichnet und, wie wir jetzt hier sehen, er ist auch Schriftsteller. Er schreibt ohne Pathos, eher lakonisch, nüchtern, reflektierend, sehr literarisch. Es ist eine Rückschau auf das eigene Werden, auf die Kindheit, auf seinen Alkoholismus, Selbstzweifel, natürlich auch auf seine Arbeit. Es sind selten einfach nur so Anekdoten. Es geht ihm immer um ein Nachdenken über seine Person und sein Selbstverständnis. Es ist überhaupt kein lautes Buch, ein ganz ruhiges und darin unglaublich berührend.
Wie verknüpft denn Hopkins sein Leben und das Werk?
Also er zeigt die ganze Zeit auf, wie biografische Prägungen sein Schauspiel beeinflusst haben. Immer wieder spricht er vom einsamen Kind, das in einer Bäckersfamilie in Wales groß geworden ist, das als dumm galt, weil es nicht wirklich hineinpasste. Und Hopkins fühlte sich als Außenseiter, war einsam und voller Selbstzweifel, machte innerlich immer wieder dicht und fühlte sich aber inhaltlich eben vielen Shakespeare-Figuren ganz nah. Und das Schauspiel, das wurde für ihn wirklich zu einer Form des Überlebens. Und er griff beim Spielen dann später auch immer wieder auf seine Erfahrungen als Kind zurück. Und gleichzeitig, darüber schreibt er auch, stand ihm seine Haltung lange im Wege, weil er bei seinen ersten Theaterengagements in England häufig einfach kalt war, abweisend wurde, aneckte, immer wieder auch das Handtuch warf, verschwand. Aber er schreibt auch, wie er gewachsen ist und wie sich das dann auch im Schauspiel schließlich niederschlug.
In Interviews hat Hopkins nie ein Geheimnis aus seinen Dämonen gemacht. Wie offen ist er denn jetzt in diesem Buch?
Erstaunlich direkt. Er schreibt ganz viel über seine jahrelange, fast jahrzehntelange Alkoholsucht. Auch hier schreibt er ohne Pathos. Er beschreibt zum Beispiel, wie er in den 70ern im Rausch tagelang verschwand. Und auch in Interviews in den USA hat er darüber gesprochen. So wie zum Beispiel beim Late-Night-Moderator Stephen Colbert.
I was drinking and I drink anything I couldn't chew. And I couldn't stop. And then one day I was here in Beverly Hills and driving my car in a blackout.
Ja, ich habe getrunken und zwar alles, was ich nicht kauen konnte, sagt Hopkins. Aber ich konnte nicht aufhören und dann eines Tages fuhr ich in Beverly Hills volltrunken am 27. Dezember 75. So, und als er dann am nächsten Tag aufwachte, war sein Auto weg. Hopkins konnte sich an nichts mehr erinnern und da wurde ihm dann klar, er hätte eben auch jemanden töten können. Und dieses Datum ist so wichtig, weil er von diesem Moment an aufgehört hat zu trinken, seitdem nicht mehr getrunken hat. Und er hat auch versucht, die tiefer liegenden Dämonen zu bekämpfen, diese erlernten Muster. Und er geht im Buch sehr gnadenlos und offen mit sich ins Gericht.
Jetzt zu seiner filmischen Arbeit. Welche Einsichten bekommen wir denn darüber?
Man merkt die große Liebe für den Beruf. Also diese ständige Auseinandersetzung, die Ernsthaftigkeit, mit denen er sich der Arbeit nähert. Er bereitet sich zum Beispiel sehr minutiös vor. Er geht die Texte tausendmal durch, lernt sie von hinten nach vorne auswendig, damit er sich dann ganz auf die Rollen konzentrieren kann. Und das heißt, dass er sich in die Rolle hineinversetzt, von einem tiefen Gefühl für die Figur getrieben ist. Er beschreibt, dass er lange daran gearbeitet hat, von einem extrovertierten zu einem eher introvertierten Schauspieler zu werden. Also dieses Psychologische, was ihn ja als Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer so auszeichnet. Er hat sich für die Rolle daran erinnert, erzählt er, wie er als Kind vor allem die Stille so furchterregend fand. Und entsprechend hat er dann versucht, als Hannibal Lecter stiller zu werden, wach und gleichzeitig entrückt. Und er erzählt, wie er in der Rolle in seinem eleganten Overall quasi wie eine Spinne auf die FBI-Agentin wartet. Und es hat offensichtlich so gut funktioniert, dass Jodie Foster wohl während der ganzen Dreharbeiten ein bisschen Angst hatte vor Anthony Hopkins. Wenn er eben aber über seine Arbeit schreibt, dann ist es häufig wie eine Schauspiellehrstunde. Und es ist so typisch Hopkins. Er intellektualisiert ganz beiläufig, ohne dass es je abgehoben klingt.
Also Ihr Fazit, Frau Burg, We Did Okay Kid, lohnt sich unbedingt zu lesen.
Auf jeden Fall. Es ist wirklich das Buch eines großen Schauspielers, der auf sein Leben blickt mit Ehrlichkeit und Witz. Ein Mann, der ja Frieden mit sich schließt am Ende. Das ist auch sehr schön zu lesen. Tragischerweise hat er im Januar bei den großen Feuern in Los Angeles sein Haus verloren. Schreibt darüber ganz lakonisch und am Ende verlieren wir alles. Und man glaubt es ihm. Im Interview mit Stephen Colbert hat er gesagt, es gebe ihm eine große Freiheit, dass er, der 87-Jährige, wirklich zu alt ist, um Angst vor dem Tod zu haben. Und auch das glauben wir ihm.
And that's the great freedom. I'm too old to be scared. I'm too old to be frightened.
Was für eine starke, abgeklärte Haltung zum Tod, Ausdruck einer großen Freiheit. Der 87-jährige britische Schauspieler Anthony Hopkins hat seine Autobiografie geschrieben, die erscheint morgen in Deutschland unter dem Titel We Did Okay, Kid. Susanne Burg hat uns das sehr lesenswerte Buch vorgestellt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
In der Frankfurter Rundschau berichtet Michael Hesse von einem Eklat. Der Faschismustheoretiker Jason Stanley hat am 9. November eine Rede in der Westend-Synagoge in Frankfurt gehalten. Seine Aussagen über Israel und Gaza sowie zum Diskursklima in Deutschland passten offenbar Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Frankfurt nicht, weshalb man ihn während seiner Rede aus der Synagoge hinauswarf. In der Süddeutschen Zeitung ist Rohan Steinke bemüht, etwas weniger starke Worte für denselben Vorgang zu finden. Es war einer der Frankfurter Rabbiner, Julien Chaim Soussan, der schließlich ans Rednerpult herantrat und Stanley aus der Nähe ansprach. Der Rabbiner stand schon in den Startlöchern, um im Anschluss an Stanleys Rede das Trauergebet El Male Rachamim vorzutragen. Und nach Rücksprache mit dem Co-Vorsitzenden der Gemeinde, Mark Grünbaum, bat er den Gast, allmählich zum Ende zu kommen. Abgang Jason Stanley. Stanley setzte sich in seiner Rede wohl auch für die Redefreiheit der Schriftstellerin Mascha Gessen ein, zitierte dabei deren Analogie zwischen Gaza und dem Warschauer Ghetto und sprach außerdem von der Massenvernichtung in Gaza, was laut Steinke dazu führte, dass es in Teilen des Auditoriums sogar Applaus gegeben haben soll, wie Teilnehmer berichten, zugleich aber auch hörbares Entsetzen.
Inzwischen hat der renommierte jüdische Faschismusforscher Stanley, der nach der Wahl Trumps aus Protest von Yale ins kanadische Toronto wechselte, die Situation in der Synagoge selbst so beschrieben. Ein Teil der Anwesenden hat mich regelrecht angebrüllt, sagte Stanley im Gespräch mit der FR zwei Tage später. Es habe Phasen gegeben, in denen nur noch geschrien worden sei. Schließlich sei ein Vertreter der jüdischen Gemeinde Frankfurt auf das Podium gekommen und habe ihn aufgefordert, abzubrechen und zu gehen. Er sei dann, so schildert er es, durch einen Seitenausgang aus dem Gebäude und direkt in sein Hotel zurück. Die Situation habe er als außerordentlich bedrohlich und verstörend erlebt. In dieser Form sei ihm so etwas noch nie passiert. Klare Worte finden die Feuilletons für einen Film, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Jennifer Lawrence ist die talentierteste amerikanische Schauspielerin ihrer Generation und Lynn Ramseys Film Die, My Love bietet ihr die Bühne für einen großen Auftritt. Aber statt die Geschichte einer sterbenden Liebe zu erzählen, haut der Film sie uns um die Ohren, klagt Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und findet eine Verbündete in der SZ, denn Kathleen Hildebrands Fazit klingt hier ganz ähnlich. Jennifer Lawrence spielt im Drama Die My Love eine Mutter mit Wochenbettdepression. Eine irre Performance, die am Ende leider zur braven Psychotherapie wird. Nur in der Taz fordert uns Arabella Wintermeyer auf, den Rücken im Kinosessel etwas durchzudrücken, denn Die My Love ist ein Film, der nicht verstanden, sondern ertragen werden will. Und gerade darin zeigt Lynn Ramsey, was Kino kann. Wenn es nicht erklärt, sondern das Verzweifeln am Menschsein in ungeschönter Form erfahren lässt. Wer es doch etwas einvernehmlicher mag, dem singen die Feuilletons ein besonderes Geburtstagsständchen. Rüdiger Schaper vom Berliner Tagesspiegel will die zornige Stimme eines Engels vernommen haben und meint damit den am Mittwoch 80 werdenden Neil Young, der laut Schaper so klingt. Wer Neil Young und Crazy Horse live erlebt hat, kennt das Gefühl. Diese Musik reißt weite Landschaften auf, stürzt ab, erhebt sich über Gipfel. Kojotengeheul, lärmende Sinfonien im Holzfällerhemd. Willi Winkler schlägt in der SZ ähnliche Seiten an. Auch wenn sie links und rechts von ihm gestorben sind, er hat das überstanden. Genauso wie Aneurysma, Scheidung, Spotify und seinen ungebetenen Fan Donald Trump. Also gut, 80 wird Neil Young nun. Das muss verkraftet werden, seufzt der SZ-Kritiker und verneigt sich vor dem Jubilar mit der Überschrift »Der beste Krachmeister«.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.